Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Hallo allerseits, es ist Montag, der 20. Dezember. Herzlich willkommen zum Rabe Info, heute mit folgenden Themen. Verurteilung des Polizeieinsatzes am Klimagipfel. Kopenhagener Gericht erklärt Massenverhaftungen für illegal. Kulturschaffende machen Politik. Unser Kopf der Woche ist der Berner Schriftsteller Guy Kneter. Am Mikrofon begrüßt Twin Maral.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Wir kommen zu den Kurznachrichten heute von und mit Shane McKay.
Die Stadt Biel hat einen neuen Stadtpräsidenten. Der 42-jährige Sozialdemokrat Erich Fehr wurde zum Nachfolger seines Parteikollegen Hans Stöckli gewählt. Für die Wahl von Erich Fehr brauchte es zwei Wahlgänge. Im zweiten Wahlgang hat sich Fehr gegen die grüne Barbara Schwickert durchgesetzt. Fehr hatte gut 600 Stimmen mehr erhalten als Schwickert, dies bei einer Wahlbeteiligung von 32%. Beim ersten Wahlgang im November betrug Fehrs Vorsprung nur 71 Stimmen. Der Gewerkschaftsdachverband Travail Suisse ist zufrieden mit der Lohnrunde 2011. Die Löhne würden Anfang Jahr zwischen 1,5 bis 2,5% steigen. Abzüglich der Teuerung dürfte zwischen 0,9 und 1,9% mehr Geld zur Verfügung stehen. Bedauerlicherweise hätte sich der Trend hin zu individuellen Lohnerhöhungen fortgesetzt, teilte Travail Suisse mit. Nicht befriedigend sei ebenfalls, dass reguläre Lohnerhöhungen wieder durch Einmalzahlungen ersetzt würden. Im August hatte Travail Suisse Lohnerhöhungen von 0,5 bis 3% je nach Branche gefordert. Bei Protesten gegen die Wiederwahl von Präsident Alexander Lukaschenko sind in Weißrussland mehrere Oppositionskandidaten verletzt und rund 1000 Menschen festgenommen worden. Das berichteten unabhängige Journalisten. Lukaschenko erhielt nach offiziellen Angaben bei der Wahl knapp 80% der Stimmen. Die Regierungsgegner werfen ihm Wahlbetrug vor und versammelten sich trotz Demonstrationsverbot zu Tausenden zu Protesten in der Hauptstadt Minsk. Im Laufe der Proteste wurden zwei Präsidentenkandidaten von der Polizei spitalreif geprügelt und dann vom Geheimdienst verschleppt, wie es aus Wahlkampfstäben hieß. Nach Angaben ihrer Parteien wurden auch drei Oppositionsführer von Sicherheitskräften abgeführt. Lukaschenko steht bei seinen Kritikern im Ruf, der letzte Diktator Europas zu sein. Die Führung in Weißrussland wies Manipulationsvorwürfe zurück und forderte die anderen Kandidaten auf, ihre Niederlage einzugestehen. Die Opposition kündigte für heute weitere Proteste gegen die aus ihrer Sicht gefälschte Abstimmung an. Die USA und die Europäische Union verurteilten das gewaltsame Vorgehen gegen die Demonstranten. Der EU-Parlamentspräsident nannte den Vorfall völlig inakzeptabel. Die USA sollen ihre Unterhaltszahlungen an Israel kürzen. Das verlangt die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch. Als Grund dafür nannte die Organisation eine, Zitat, unverhohlene Behinderung der Entwicklung palästinensischer Ortschaften. Gleichzeitig würden jüdische Siedlungen im Westjordanland und in Ostjerusalem gefördert, hieß es in einem Bericht. In diesem Bericht wurde die Entwicklung palästinensischer Ortschaften mit der benachbarter jüdischer Siedlungen verglichen. Keine Sicherheitserwägungen oder andere legitime Gründe könnten die riesigen Unterschiede in der Behandlung der Gemeinden erklären, hieß es in dem Bericht von Human Rights Watch. Die Organisation rief Israel dazu auf, die Entwicklung palästinensischer Ortschaften ohne Einschränkungen zu ermöglichen. Die USA unterstützen Israel jedes Jahr mit knapp 3 Milliarden Dollar. Bei gewaltsamen Ausschreitungen in der Elfenbeinküste sind nach UNO-Angaben in den vergangenen Tagen mehr als 50 Menschen getötet worden. Zudem seien in diesem Zeitraum mehr als 200 Menschen verletzt worden, erklärte die UNO-Menschenrechtskommissarin. Sie zeigte sich besorgt über massive Menschenrechtsverletzungen nach der umstrittenen Präsidentenwahl. Angesichts der schlechten Sicherheitslage in der Elfenbeinküste könne den vielen Hinweisen auf Menschenrechtsverletzungen derzeit nicht nachgegangen werden. In dem westafrikanischen Land tobt derzeit ein Machtkampf zwischen dem bisherigen Präsidenten Laurent Gbagbo und Widersacher Alassane Ouattara. Die UNO und die internationale Gemeinschaft sehen in Ouattara den neuen rechtmäßigen Präsidenten. 800 UNO-Soldaten bewachen derzeit das Hotel, in das sich Ouattara zurückgezogen hat. Dagegen stehen die Sicherheitskräfte des Landes hinter Gbagbo. Der Blick aufs Wetter. Heute bleibt es bei bis zu 5 Grad bewölkt. In den Bergen geht ein starker bis stürmischer Wind. Morgen wird es im Flachland ebenfalls bis zu 5 Grad bei veränderlicher Bewölkung und etwas Sonne. Der Mittwoch zeigt sich bei 5 Grad wechselnd bis stark bewölkt.
95,6. Rabe Info.
Wir kommen zu unserem ersten Beitrag. Die präventiven Massenverhaftungen am Kopenhagener Klimagipfel waren illegal. Das entschied vergangene Woche das Stadtgericht Kopenhagen. Rund 250 Aktivisten, die Klage eingereicht hatten, sollen von der Polizei Schadensersatz erhalten. Die Polizei akzeptiert das Urteil nicht und legt Berufung ein. Trotzdem hat die Verurteilung des Polizeieinsatzes großes Aufsehen erregt und gilt als Präzedenzfall. Ein Beitrag in Zusammenarbeit mit Andra Schneunert von Radio Lora München. Während dem UNO-Klimagipfel in Kopenhagen herrschte Ausnahmezustand. Insgesamt 1900 Menschen wurden präventiv festgenommen. Sie alle hatten keine Gesetze überschritten. Die meisten Aktivisten und Aktivistinnen wurden während der Großdemonstration vom 12. Dezember verhaftet. Insgesamt über 1000 Personen, die sich im hinteren Teil des Demonstrationszuges befanden, wurden von der Polizei eingekesselt und während Stunden an Ort und Stelle festgehalten. Timo vom Klimakollektivet Kopenhagen.
Die Leute wurden mit Kabelbindern gefesselt und dann hintereinander hingesetzt, auf die Straße quasi, in Reihen. Und die ersten, die festgehalten wurden, die saßen dort mehrere Stunden und es war im Dezember, es war arschkalt. Es gab kein Trinkwasser, es gab keinen Zugang zu Toiletten, also es waren ziemlich extreme Bedingungen. Und erst nach Stunden wurden die Leute dann eben in Zellen quasi abtransportiert.
Gerechtfertigt wurde der Polizeieinsatz damit, dass man den sogenannten schwarzen Block vom Demonstrationszug abtrennen wollte. Doch im Kessel befanden sich auch Familien mit Kindern, Schülerinnen und Schüler.
Und es gab natürlich Unterstützung, es gab Anwälte, die sich gleich darum gekümmert haben. Aber der Kontakt zur Einsatzleitung war in den Tagen vom COP15 überhaupt nicht möglich. Die Kommunikation war extrem schlecht, einfach weil die Polizei einfach auch kein Interesse hatte an einem Dialog.
Die Polizei stützte sich bei ihrem Vorgehen auf spezielle Gesetze, die kurz vor dem Gipfel von der dänischen Regierung verabschiedet worden sind.
Mit diesem Lümmelpaket, wo Gesetze drin waren, ganz spezifisch für die Proteste während der COP15. Und ein Teil von diesem Gesetzespaket war eben, dass präventive Festnahmen nur auf Verdachtsmoment eben durchgeführt werden können.
250 Personen, die präventiv festgenommen wurden, haben eine Sammelklage gegen die Polizei eingereicht. Und vergangenen Donnerstag hat nun das Kopenhagener Stadtgericht entschieden. Der Polizeieinsatz war illegal.
Es ist gesetzlich natürlich gedeckt, aber was das Gericht jetzt gesagt hat, ist, dass im Prinzip die Anwendung dieser Gesetze, dass das nicht rechtens ist. Dass da einfach falsch gehandelt wurde und dass da die Gesetze einfach komplett falsch ausgelegt wurden und die Polizei einfach zu hart gegen die Proteste vorging.
Rund 180 Aktivisten, die stundenlang auf dem kalten Asphalt sitzen mussten, sollen nun umgerechnet 1200 Euro Schadenersatz erhalten. Den restlichen Klägern sprach das Kopenhagener Gericht eine Entschädigung von je 670 Euro zu. Die Polizei bzw. der Staat will dieses Urteil nun anfechten.
Das wird jetzt einfach in die nächste Instanz gehen. Das ist jetzt erstmal auf Regionsebene und dann muss man sehen, wie es weitergeht.
Wie auch immer dort entschieden wird, das Urteil vom Stadtgericht gilt als wichtiges politisches Signal, sagt Uwe vom Klimakollektivet Kopenhagen.
Es wurde ja durch die Gesetze ganz bewusst versucht, die Versammlungsfreiheit und die Proteste einzudämmen und zu kriminalisieren, ganz bewusst. Und das ist natürlich jetzt ein ganz wichtiges politisches Signal, dass dies eben nicht so einfach machbar ist. Ne? Also es ist definitiv ganz viele Aktivisten, die haben einfach das Gefühl, egal was von der Demo man macht, es wird einfach niedergeschlagen. Und das kriegt ein neues Moment jetzt, weil die Polizei das in Zukunft auch nicht mehr so machen kann. Und es gab natürlich auch nach der COP15 eine ganze Reihe von Aktivisten, die sich halt mit dieser Versammlungsfreiheit und mit der Beschneidung von Demonstrationsrechten und so beschäftigt haben.
Ob die restlichen Betroffenen weitere Sammelklagen einreichen werden, ist vorerst unklar.
Rabe Info 95,6.
Kunst und Politik. So heißt ein loses Netzwerk von Kulturschaffenden aus allen Sparten. Das gemeinsame Ziel ist, sich vermehrt in die Alltagspolitik einzumischen. Der Berner Schriftsteller Guy Kneta ist einer der Gründer der Gruppe. Er ist heute unser Kopf der Woche. Guy Kneta ist Autor von zahlreichen Theaterstücken und Prosatexten. Oft schreibt er in Berndeutsch und ist unterwegs mit der Gruppe «Bern ist überall». Als Vorstandsmitglied des Verbandes Autorinnen und Autoren der Schweiz initiierte er das Schweizerische Literaturinstitut in Biel, die nationale Ausbildungsstätte für Schriftstellerinnen und Schriftsteller. Michael Spahr hat Guy Kneta getroffen und ihn gefragt, was er und das Netzwerk Kunst und Politik in der Alltagspolitik beitragen wollen.
Das sind eigentlich wie so zwei, im Moment so zwei Stoßrichtungen. Eben einerseits, dass man real direkt eingreift und andererseits, dass man sich darüber verständigt. Also was kann man tun? Wie sehen künstlerische Aktionen, künstlerisch-politische Aktionen heute aus? Was wäre da möglich? Und das in den verschiedenen Gattungen. Also es geht ganz ursprünglich, der Anfang kam natürlich von Autorenseite. Also natürlich auch mit der Geschichte, die man hatte, eben mit der Gruppe Olten, die es mal gab und die dann durch die ganze, also als wir die beiden Verbände aufgelöst haben und den ADS gegründet haben, dann war eigentlich klar, dass wir gewisse Dinge nicht mehr tun wollen, dass der ADS vor allem ein kulturpolitischer Verband ist, der eben eine breite Basis hat. Aber gerade darin haben wir auch eigentlich auch verstanden, dass wir eigentlich das andere wieder brauchen, dass wir auch einen Ort brauchen, wo man zu gewissen Dingen sich zu Wort melden kann, wo man intervenieren kann. Und das ist zum Teil natürlich schwierig, eben mit einer. Der ADS hat über 1000 Mitglieder, das ist auch schwierig, wenn man das von einem Verband aus macht, der wirklich diese Breite braucht und nicht zuletzt, also eigentlich, oder, ja, eigentlich an politischen Auseinandersetzungen ist damals der SSV eben zerbrochen. Also die Gruppe Olten hat sich aus politischen Gründen vom Schriftstellerinnen- und Schriftstellerverband abgetrennt und das möchte man heute natürlich nicht mehr riskieren, dahin möchte man gar nicht mehr kommen, weil man eben die Gemeinsamkeit eigentlich braucht. Man braucht die gemeinsame, es gibt viele Punkte einfach, wo Künstlerinnen und Künstler sich kulturpolitisch gemeinsam verhalten können und trotzdem sind natürlich Künstlerinnen und Künstler nicht politisch immer einer Meinung, wenn es um gewisse andere Fragen geht. Und da müsste man aber trotzdem eben Gefäße und Möglichkeiten haben, sich zu Wort zu melden, wo man auch nicht diese breite Vernehmlassung braucht oder die breite Unterstützung, sondern wo man sagen kann, da können sich die beteiligen, die wollen.
In den 60er, 70er Jahren haben sich Kulturschaffende sehr oft zu Wort gemeldet. Sie haben jetzt gerade die Gruppe Olten angesprochen. In den, ich würde mal sagen, 80er, 90er und 0er Jahren ist das wirklich so ein bisschen verloren gegangen. Warum ausgerechnet heute wird es wieder nötig, dass sich Kulturschaffende zu Wort melden in politischen Fragen?
Ganz konkret hat es natürlich auch mit diesen Abstimmungen zu tun, mit dem, was die SVP da in den letzten 20 Jahren gemacht hat, dass das diese Gesellschaft einfach wieder sehr polarisiert wird. Oder also die SVP hat letztes Wochenende gesagt, alles, was nicht SVP ist, sind die anderen. Das heißt eigentlich, es gibt wieder so eine bipolare Denkweise, mit der man umgehen muss. Es ist sehr schwierig, sich in diese bipolare Denkweise wieder reindrücken zu lassen, was im Moment stattfindet. Also wenn wir heute Veranstaltungen machen, wo die SVP nicht dabei ist, dann heißt es, es sei linkslastig. Das habe ich jetzt vor 3 Tagen gerade so erlebt. Wo man ja eigentlich staunt, also warum ist das linkslastig, nur weil die SVP nicht dabei ist. Das sind ganz merkwürdige Denkweisen, eben, die wieder Einzug halten und wo sich eben diese anderen, die eben eine große Vielfalt eigentlich sind, das sind eben nicht einfach die Linken, sondern es ist eine extreme Vielfalt, es geht ja bis in die weit in die bürgerlichen Kreise hinein, die müssen sich Gedanken machen, wie sie mit diesem Feindbild, mit dieser Feindseligkeit, mit dieser Befeindung umgehen und ja, wie sie sich da diese Räume eigentlich erhalten, dass man noch denken und diskutieren kann, ohne dass man permanent in dieser Polarisierung ist. Also es kann nicht sein, dass man jedes Mal, wenn man etwas sagt, muss auch noch einer von der SVP dabei sein. Das ist eigentlich nicht richtig. Zu vielen Sachen hat diese Partei und haben diese Leute einfach nichts zu sagen.
Aber wie macht man das dann jetzt heute? Also jetzt, wenn man zurückschaut, vielleicht 30, 40 Jahre, da waren Frisch und Dürrenmatt zum Beispiel. Zwei Schriftstellerpersönlichkeiten, die irgendwie doch ziemlich was zu sagen hatten. Irgendwie hat man sie zum Teil angehört als Mahner oder sie haben in der Schweizer Politik irgendwie eine Rolle gespielt, hat man wenigstens das Gefühl. Heute kennt man oft diese Leute gar nicht. Was muss man machen, dass man euch wieder hört?
Also mal diese Situation möchte natürlich überhaupt niemand mehr. Also es gibt niemand, der ein zweiter Frisch oder ein zweiter Dürrenmatt werden möchte. Ganz abgesehen davon, dass das einfach, das waren Autoren, die Weltruf hatten. Das waren ja Weltautoren, die dann auch in politische Diskussionen involviert wurden. Es ist ja nicht ausgelöst worden, jetzt primär über Stücke, oder durch, sondern es waren sehr stark dann eben die Essays oder die Stellungnahmen, die Reden. Ich glaube, dass wir das auch rückblickend ein bisschen anders wahrnehmen, als das war. Für mich zum Beispiel ist Kurt Marti eine ganz wichtige Person, ein sehr wichtiger Schriftsteller und eben eine politische Stimme, die mir unglaublich viel bedeutet. Da ist zum Beispiel auch zu sehen, also es ist interessant, wie Kurt Marti damals über das Sammeln von Unterschriften gegen die Atombewaffnung der Schweiz, was es eine Weile gab, also darüber ist er eigentlich auch mit, also er hat mir mal erzählt, wie er so zum Beispiel Otto F. Walter kennengelernt hat. Das war eigentlich wie ein Kontakt, er ging zu den berühmteren Kollegen hin und hat ihn gebeten, da zu unterschreiben. Also er hat eigentlich fast wie beigetragen, dass da eigentlich andere Leute mit politisiert wurden. Die Situation ist einfach grundlegend anders jetzt nach dem Kalten Krieg. Also wir sind eigentlich davon ausgegangen, 1990, dass diese Welt jetzt viele Stimmen zulässt, dass es nicht mehr zwei Positionen gibt, sondern dass es sehr viele Positionen gibt. Darin hat man auch eine gewisse Scheu entwickelt, also diese, wenn wir rückblickend ja schauen, auch diese zum Teil Biografien im Kalten Krieg, das ist auch eine Reduzierung, das sind auch Reduzierungen oft von Werken, von Aussagen, von Selbststilisierungen, die dann auch stattfinden, also wo sich dann jemand das auch so anziehen musste, quasi ein Staatsfeind zu sein. Ich denke, das Vorgehen ist von Kunst und Politik, ist eben zu zeigen, dass es eine unglaubliche Vielstimmigkeit gibt, also dass wir dass es viele Künstlerinnen sind, die sich zu bestimmten Dingen zu Wort melden, dass es nicht jemand ist, den man immer anruft, wenn irgendwas ist und dann muss der wieder was sagen, sondern dass man eigentlich auch aufeinander verweisen kann. Und das ist eben über die Autoren, also mittlerweile geht es ja eben über alle Gattungen, also auch wenn wir eben über politische Kunst reden, wollen wir auch die verschiedenen Sparten anschauen, die verschiedenen Gattungen anschauen, weil die Möglichkeiten eben zum Beispiel von der Performance sind sehr anders, als was die Literatur kann oder die Musik kann ganz andere Dinge tun, kann andere Dinge auslösen, kann anders Einfluss nehmen. Das sind Dinge, die man sehr, eben, mit denen man spielen kann, wo man auch immer wieder ein bisschen was ja, überraschen kann, mit etwas anderem kommen kann. Das andere ist eben, was wir, also als das ursprünglich begonnen hat, entstand es eben auch aus dem Gespräch mit Autorinnen und Autoren. Wir waren da zusammen bei Peter Weber in diesem Hotel da im Appenzellischen und hatten da gemeinsam darüber gesprochen, wie könnten wir uns mehr zu Wort melden, was wäre das? Und haben da auch gemerkt, wie unterschiedlich unsere Positionen sind. Also war beispielsweise ein Franco Supino saß neben mir, der als Secondo, der ist damit aufgewachsen, dass er ja, jedes Jahr damit rechnen musste, dass sie wieder zurückgehen, dass sie weggehen, und das ist eine ganz andere Erfahrung, als es jetzt jemand hat wie ich, der ich in der Schweiz aufgewachsen bin. Das war für mich nicht ein Thema, dass wir plötzlich da weg müssen aus diesem Land, aus diesem Ort. Und da haben wir auch gemerkt, wenn wir dann so zusammen sprechen, da gibt es eben Leute, die auch für gewisse Themen eigentlich prädestinierte sind, die sich da mehr zu Wort melden müssen. Und das ist die Chance von so einem Netzwerk, wo man sich irgendwie von hinten her stützen kann, wo man auch eine Art Kollektiv oder Solidarität zeigen kann, und darauf gibt es dann vielleicht auch immer wieder Protagonisten, die sich dann in einer bestimmten Sache mit etwas zeigen und weit aus dem Fenster lehnen, aber die wissen auch, die anderen sind dahinter und es ist niemand da, der dann sagt, ja, der macht das wieder nur, um seinen Kopf zu zeigen, das ist nur Eitelkeit, sondern wenn man das einfach mal weglässt und dann sagt, nein, jetzt hat jemand da sehr viel riskiert, er ist angefeindet worden und jetzt gehen wir wieder rein und stützen ihn.
Rückblickend mal gesehen, was ist so gelaufen?
Also es ist sehr viel gelaufen, es ist sehr viel eigentlich, also ursprünglich ist das Ganze entstanden aus einem Aufruf zur Stützung der Antirassismuskommission, das war das Erste, da haben wir einfach Unterschriften gesammelt und sind über 1000 Leute, die mittlerweile dafür unterzeichnet haben, das gegen diese Motion Wasserfallen, die eben die Antirassismuskommission massiv beschränken will. Kommt ja dann jetzt auch wieder im SVP-Parteiprogramm, taucht das auch wieder auf, dass man eigentlich das, also dort will man ja sogar die Strafnorm abschaffen. Also diese Bestrebungen gibt es ja und da sind wir dazwischen gegangen. Und darauf entstanden eben diese Gespräche, wie könnte man was tun. Das war ein Treffen im Mai im Schlachthaustheater in Bern. Es sind sehr viele Künstler gekommen, auch aus sehr vielen Generationen. Das war so das Überraschende, dass plötzlich George Grunz da ist und sagt, ja, wir müssen was tun, das geht so nicht weiter. Und dann eben ganz junge Autoren, die ich kenne. Also das war sehr beeindruckend. Und daraus haben wir dann diesen Verein mal gegründet. Es gibt jetzt einen Verein, es gibt einen Vorstand, aber das eigentlich nur als eine Art Ausgangsposition, also dass man dieses Netz irgendwie abstützen kann. Und bei uns können Leute Aktionen machen, die jetzt nicht zum Verein gehören oder so. Und das muss auch nicht eben, das darf nicht schwerfällige Vereinsstrukturen bekommen, sondern es ist eigentlich wie die einfachste Art, wie wir mit eine minimalste Infrastruktur aufbauen können und dann eben wie Aktionen möglich machen oder stützen oder empfänglich sein dafür. Wir haben dann zum 1. August haben wir Texte schreiben lassen, haben 30 Künstlerinnen und Künstler Texte zur Schweiz geschrieben. Das war eine Aktion. Dann haben wir uns in Basel für Stimm- und Wahlrecht von Migrantinnen und Migranten engagiert mit einer Veranstaltung auf der Straße. Es sind einfach viele Basler Künstlerinnen und Künstler aufgetreten. Dann eben war dieses Engagement jetzt zur Ausschaffungsinitiative, wo Micha Lewinsky für uns 3 Filme gedreht hat. Da haben wir einerseits bei der Produktion, also das wurde eigentlich alles gratis, haben alle gratis gearbeitet, aber man dann doch gewisse kleine Ausgaben für, um die Leute zu verpflegen und so, das haben wir dann aufgetrieben, wir haben ein bisschen Geld aufgetrieben, um die Verbreitung im Internet möglich machen zu können. Dass man eine Volksabstimmung nicht einfach so gewinnt, das war uns klar, wir haben es nicht gemacht, weil wir überzeugt waren, wir gewinnen. Wir wussten, dass wir verlieren und trotzdem denken wir, dass man solche Dinge tun muss und dass man es auch auf die Länge hin tun muss.
Guy Kneta, Schriftsteller und Mitbegründer der Initiative Kunst und Politik. Im Moment läuft die Aktion Staatskünstler. Über die haben wir im Rabe Info vor einer Woche berichtet. Mehr dazu gibt's auf der Internetseite www.kunst-und-politik.ch. Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6. Das war's für heute vom Rabe Info. Um 6 Uhr senden wir die Wiederholung und morgen um 11 gibt's wieder die aktuelle Sendung. Nachhören kann man das Info auch im Internet, den Podcast gibt's auf www.rabe.ch. In der Redaktion waren heute Schein McKay und Michael Spar. Am Mikrofon verabschiedet sich Wilma Roll. Merci fürs Zuhören. Habt's gut.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.